Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lebe selbstvoll, dem Schön und Stark Podcast für mehr Selbstfürsorge. Hier geht es um Frauen, die an Krebs erkrankt sind, um die Erfahrungen, die sie während der Therapie gemacht haben, um ihre Sorgen und Nöte, aber auch um mögliche Richtungswechsel, die eine Krebsdiagnose mit sich bringen kann. Wir sprechen darüber, was dir das Leben erleichtern kann, welche Erkenntnisse betroffene Frauen im Laufe der Zeit gewonnen haben und wo die Prioritäten im Leben liegen. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lebe selbstvoll, dem Schön und Stark Podcast. Ich bin Franziska Günther-Güldenpfennig und ich freue mich sehr, dass du wieder eingeschaltet hast. In der heutigen Folge hörst du den zweiten Teil meines Interviews mit Birgit, die mit Anfang 30 die Diagnose Brustkrebs erhalten hat. In der letzten Folge hat sie von den Anfängen der Behandlung erzählt, von der Diagnose bis zur Chemotherapie. Höre dir gerne diese Folge an, wenn du sie noch nicht kennst. Birgit hat so viele wertvolle Impulse gegeben, die dir vielleicht auf deinem Weg helfen können. Du hast jetzt die letzte Chemo wann bekommen?
Die habe ich Mitte Oktober bekommen.
Okay, das ist schon ein bisschen her.
Genau.
Hast du danach, wurdest du noch operiert oder das war danach, nach der Chemo,
ja,
oder?
Genau. Nach der Chemo wurde ich operiert. Da bin ich, ich sag mal, da lief, glaube ich, kommunikativ nicht alles so super ideal, zumindest für mich. So, weil ich das Brustzentrum, das weiß ich, das bereitet die Operation auch immer schon während der, ich sag mal, letzten Chemo so ein bisschen halt vor. Und bei mir wurde aber gesagt, Chemo erstmal abwarten und danach kommt die Operation. Und es wurde auch mal so ein bisschen auch darüber geredet, wie operiert wird. Also sagen wir so, ich wusste immer, dass meine Brust abkommt, weil der Krebs einfach zu fortgeschritten war, weil es wirklich mehrere Knoten gab. Also ich hatte 3 Tumore gehabt in der Brust zu Beginn und der größte war 5 Zentimeter schon groß. Mhm. Plus ich hatte diese Flecken auf der Haut, die sich übrigens auch als Hautinfiltration des Krebses herausstellten. Das heißt, der Krebs war quasi in die Haut auch schon vorgedrungen. Das heißt, das musste auch alles rausgeschnitten werden.
Ja.
Das heißt, ich wusste, weil der Krebs in der Brust war, in der Haut war und auch in den Lymphknoten war, dass die Brust halt abkommt.
Nur eine, oder?
Nur eine, genau. Nur eine. Die zweite nimmt man eigentlich nur ab, wenn man eine genetische Mutation hat. So. Und weil mein genetischer Test aber negativ zurückkam, stand bei mir fest, dass halt nur die eine Brust abkommt. Mhm. Genau, und die zweite dran bleibt. Mir wurde aber nie so wirklich gesagt, was denn halt danach passiert. So. Also mein Arzt meinte immer, ja klar, das kann man wieder aufbauen. Und deswegen ging ich halt irgendwie immer automatisch von einem Wiederaufbau aus. Ja. Auch dass der halt irgendwie sofort passiert in der Operation, weil ich das auch von vielen schon irgendwie online auch mitbekommen hatte. Und zu dem Punkt irgendwie auch jetzt gar nicht so viel vorher recherchiert hatte, weil ich aber dachte, naja, da vertraue ich jetzt mal so ein bisschen auf die Ärzte, dass die mir schon sagen, was für meine Situation am ehesten in Frage kommt. Und dann war ich eine Woche vor der Operation, hatte ich mein OP-Vorgespräch gehabt im Brustzentrum. Also wo ich auch diagnostiziert wurde, auch bei dem Arzt, der mich auch diagnostiziert hat. Der sollte mich auch operieren. Und der meinte erst, was machen Sie denn jetzt erst hier? Und ich meinte, ja, aber ich wurde jetzt hergeschickt von meinem Arzt. Also ich sag mal, jeder Arzt hat ja auch sein eigenes Vorgehen. Der eine schickt die halt früher hin, der andere halt später. Und anscheinend hätten die es gerne gehabt, wenn ich früher gekommen wäre. So, aber war ja nicht meine Schuld. Und dann hat er mir quasi auch noch gesagt, ja genau, die Brust muss halt ab. Und naja, mal gucken, frühestens in dem Jahr kann man vielleicht einen Wiederaufbau machen. Ich dachte so, bitte was? Ich dachte, jetzt kommt irgendwie Silikon oder was da rein. Und der meinte, nee, also hat ihm das irgendwie keiner gesagt? Ich meinte, nein. Ich dachte irgendwie, das sagt mir mal irgendwie mal jemand. Weil das ist ja so ein komplexes Thema einfach halt, dass ich da mich auf Ärzte mehr vertraut habe. Sonst habe ich auch viel auch mal recherchiert, aber da habe ich halt gedacht, warte ich quasi mehr auf die Ärzte. Mhm. Und er meinte, naja, Silikon kommt für mich nicht wirklich in Frage, weil ja meine ganze Brust abgeschnitten werden muss, aber auch die ganze Haut drumherum abgeschnitten werden muss, weil ja der Krebs da diese roten Flecken quasi gemacht hatte. Und dadurch hat man quasi zu wenig Haut, um halt Silikon noch reinzumachen.
Das heißt, die Haut muss erst gedehnt werden.
Genau, die Haut muss erst gedehnt werden, genau. Und meinte, außerdem soll ich ja höchstwahrscheinlich noch, muss ich ja noch bestrahlt werden, weil ich befallene Lymphknoten hatte. Also Bestrahlung fällt ja oft aus, wenn die Brust amputiert wurde. Aber sie findet zumindest bei meiner Brustkrebsart, also ich habe HER2 positiven Brustkrebs, findet sie eigentlich mal trotzdem noch statt, die Bestrahlung, wenn die Lymphknoten auch befallen waren, ja. Was halt bei mir der Fall war. Und Silikon, wusste ich aber auch erst lange nicht, soll nicht implantiert werden, wenn man noch bestrahlt wird, weil es dann das Risiko einer Kapselfibrose gibt.
Ja.
Genau, und deswegen meinte er, würde mir Silikon nicht empfehlen dafür. So. Ja, und das war, also da wurde mir echt so ein bisschen der Boden oder den Füßen, sag ich mal, weggerissen, weil das für mich, ich sag mal, sowas Definitives ist. Also Chemo hat viele, viele Veränderungen mit mir gemacht, aber die waren irgendwie immer alle temporär gewesen.
Ja.
Und die Operation hat aber plötzlich, sollte er meinen Körper, ich sag mal, permanent verändern.
Mhm.
Auch für Sachen, die ja nicht mal so einfach rückgängig zu machen sind. Und deswegen war diese Zeit mental für mich echt ziemlich anstrengend wirklich gewesen. Genau, weil das wirklich so definitiv war und weil das auch alles so super kurzfristig war. Also die OP sollte dann irgendwie, ich glaube, 1,5 Wochen nach dem OP-Vorgespräch sollte die stattfinden. Und ich war im Nachhinein nur so verärgert, weil ich dachte, das hätte man doch alles Monate oder zumindest Wochen vorher irgendwie planen können und auch mich schon darauf vorbereiten können. Dann wäre dieser Schock für mich gar nicht so groß gewesen, dass jetzt die Brust abkommt, ohne dass quasi irgendwas Neues erstmal da wieder reinkommt oder drankommt. Und man hätte sich auch einfach mit den Optionen sich einfach ganz anders beschäftigen können.
Absolut. Aber du hast das selber auch nicht angesprochen, oder, bei deinem Arzt?
Ich habe ein paar Mal immer gefragt, weil ich, also nachdem ich ja diese 2 Chemos im Sommer im Brustzentrum hatte und die meinten, ja, so um die 10. Paclitaxel können sie dann irgendwie herkommen, dass man dann so langsam die OP-Planung beginnt. Deswegen hätte ich mehrmals quasi angesprochen, wann beginnt denn die OP-Planung? Und dann meinte mein Arzt immer, quasi erstmal das eine zu Ende machen und dann kümmern wir uns um das zweite. Also erstmal Chemo zu Ende und dann halt irgendwie OP. Und er hatte einmal auch so ein kurzes Gespräch auch mit mir gemacht über quasi Wiederaufbau mit Silikon und mit Eigengewebe, aber das war wirklich so ein 5-Minuten-Gespräch mal so nebenbei gewesen. Also es war jetzt für mich nicht so ein, ich sag jetzt mal, vollständiges Aufklärungsgespräch mit, welche Optionen gibt es generell, welche Optionen kommen für mich in Frage, was sind Vorteile und Nachteile von Option Nummer A, B und C, sag ich mal. Sowas hatte ich halt irgendwie erwartet, aber das gab's halt nicht. Genau, und dann, als ich dieses OP-Vorgespräch hatte, meinte der Arzt, man könnte mir so eine Art Expander einsetzen. Das ist ein sogenanntes Platzhalterimplantat. Das kriegt man, um dann die Haut zu dehnen. Das heißt, das ist im Prinzip ein leeres Silikonkissen, was auch einen Port hat. Und über diesen Port wird das gefüllt mit Kochsalzlösung. Und das wird über die Monate dehnt das quasi die Haut. Damit man dann halt irgendwann eine Rekonstruktion machen kann mit Eigengewebe.
Aber er wusste, dass du die Bestrahlung noch bekommen solltest.
Genau, also definitiv stand das ja nicht fest. Definitiv wird über die Bestrahlung erst nach der OP entschieden vom Tumorboard.
Okay.
Genau. Das heißt, zu dem Zeitpunkt war es sehr wahrscheinlich, dass ich Bestrahlung bekomme, aber man wusste es halt noch nicht definitiv. Das entscheidet übrigens ja alles das Tumorboard. Also das Tumorboard entscheidet darüber, welche Chemos bekommt, man bekommt, wie viele, in welchem Abstand, was für eine Operation man grundsätzlich bekommt. Genau, noch sowas wie Antikörpertherapie. Genau, weil, hatte ich auch noch gar nicht gesagt, mein Krebs ja, wie gesagt, HER2 positiv ist, bekomme ich seit dem Paclitaxel-Chemos, bekomme ich alle 3 Wochen eine sogenannte Antikörpertherapie mit Trastuzumab und Pertuzumab für insgesamt 1 Jahr, weil mein Krebs quasi, ich sag mal, Antikörperantennen hat und diese Antikörper quasi genau da andocken und auch Krebszellen vernichten halt noch können. Und das läuft quasi parallel zur Chemo.
Ah, okay.
Die machen aber im Prinzip gar keine Nebenwirkungen, also die sind super gut verträglich.
Ja. Und wie bekommst du das?
Die bekomme ich auch über den Port. Also als ich noch Paclitaxel bekommen habe, war das quasi einfach 1 oder 2 zusätzliche Infusionsbeutel gewesen. Und jetzt bekomme ich die auch nach Chemoende, bekomme ich die weiterhin alle 3 Wochen über meinen Port einfach als Infusion.
Also musst du wieder zum Arzt gehen und dich...
Genau, okay. Genau. Also ich gehe bis jetzt im Prinzip deswegen, klar war Chemoende, war für mich auch cool gewesen, aber... Ich gehe ja da jetzt weiterhin immer auch noch hin, alle 3 Wochen, deswegen zur Antikörpertherapie. Und außerdem, das vielleicht auch noch, Chemoende habe ich jetzt nicht so wirklich gefeiert, weil mein Arzt mich schon darauf vorbereitet hat, dass ich nochmal eine 2. Chemo mit Kazyla bekommen muss, also TDM1. Was einfach, also er meinte, er geht quasi davon aus, dass bei mir nicht alle Krebszellen jetzt wirklich vernichtet wurden. Wahrscheinlich einfach, weil ich so einen sehr fortgeschrittenen Krebs hatte. Also es war Stadium 3b gewesen. Und ich sag mal, Stadium 4 heißt Palliativ, also zwischen mir lag noch 3C, also so eine kleine Unterkategorie quasi. Und deswegen wurde ich quasi schon auf eine 2. Chemo mental vorbereitet, was ich ganz gut fand, also einfach diese mentale Vorbereitung. Und deswegen habe ich das Chemoende jetzt nicht in dem Sinne gefeiert, sondern ich dachte halt, okay, die eine Etappe ist jetzt geschafft und nach der OP muss ich dann halt die nächste Etappe quasi antreten.
Aber das heißt, dass du noch bis zum Herbst diesen Jahres alle paar Wochen zum Arzt musst, um dir diese Antikörpertherapie abzuholen.
Genau, genau, genau. Also bis zum wahrscheinlich August ungefähr. So in Juli, August diesen Jahres müsste das ungefähr sein. Genau. Ich gehe alle 3 Wochen quasi wie zur Chemo, gehe ich ganz normal weiterhin und kriege dann diese Antikörper. Es geht aber schneller. Es dauert immer nur so ungefähr 2 Stunden. Mhm. Aber genau, muss man natürlich auch immer halt mit einplanen.
Ja, ja.
Genau, also der Arzt meinte dann, dass ich vielleicht einen Expander bekommen kann, um vielleicht einen Aufbau mit Eigengewebe irgendwann machen zu lassen. Aber er meinte, das macht man in einer separaten OP durch einen plastischen Chirurgen. Also im Prinzip ist eine komplett neue Baustelle, die aufgemacht werden muss. Ich dachte vorher, das macht halt irgendwie ein Arzt direkt im Anschluss. Also ich wusste halt überhaupt nicht, wie komplex dieses ganze Thema alles wirklich ist. Und dann wurde mir nahegelegt, mich am besten vor der OP zu einem Beratungsgespräch noch zu treffen bei diesem plastischen Chirurgen in Kiel. Einfach, dass er sich mich mal anschauen kann nach vor der Operation.
Mhm.
Das habe ich auch gemacht. Das heißt, ich hatte, ich glaube, 3 Tage vor der OP hatte ich dieses Beratungsgespräch. Also alles halt unfassbar kurzfristig organisiert, wo ich halt im Nachhinein denke, das hätte man alles viel, viel entspannter machen können, wenn man das ganze Thema einfach schon viel früher halt geplant hätte.
Ja.
Also das ärgert mich halt wirklich bis heute, weil ich glaube, da für, ich sag mal, Ärzte ist natürlich, steht halt mehr so dieser ganze, die ganze Reihenfolge quasi im Fokus, aber das Psychische, also was macht das halt mit dir und was ist einem vielleicht halt wichtig und nicht so wichtig, das ist halt, geht, glaube ich, jetzt ein bisschen unter natürlich halt manchmal.
Mhm.
Dann war ich bei diesem plastischen Chirurgen. Und der meinte, ja, Eigengewebe ist ganz gut, sie sind ja auch noch jung und dann, sie wollen doch bestimmt auch später mal, keine Ahnung, hübsch im Bikini am Strand liegen, was auch immer. Ja, Eigengewebe ist doch halt für sie super. Klar, es ist eine aufwendige OP, aber im Gegensatz zu Silikon, was man ja auch austauschen muss alle paar Jahre, ist Eigengewebe halt für immer. So. Deswegen dachte ich, ja, okay, klingt ganz gut, mache ich, sage ich mal.
Mhm.
Und er meinte, ach ja, und ich kann ja mal reden mit ihrem Arzt, vielleicht kann man bei der Operation ihre Brustwarze retten. Meinte ich, ja, okay, was heißt denn Brustwarze retten? Friert man die denn ein oder sowas? Meinte er, nee, so geht das nicht. Aber man kann die Brustwarze vorübergehend auf dem Bauch annehmen. Weil die muss quasi weiter durchblutet werden und dann könnte man die quasi in einem Jahr, wenn die Eigengewebs-OP stattfindet, quasi auf die Brust zurückverpflanzen.
Krass. Das klingt ja, als wäre der Körper so irgendwie, ach naja, machen wir mal das da und dahin.
Also klassische Chirurgie ist anscheinend sehr, sehr praktisch orientiert. Und ich war aber halt so perplex und das war ja so kurzfristig, dass ich dachte, ja gut, machen wir, wenn sie das jetzt halt irgendwie sagen. Und dachte aber auch, also ein bisschen komisch ist das, glaube ich, aber schon, wenn ich jetzt ein Jahr lang mit einer Brustwarze auf dem Bauch rumrennen muss. Aber gut.
Oh Gott, das ist eine total verrückte Vorstellung, oder? Also,
ja.
Das habe ich ja noch nie gehört, dass man das einfach mal eben von da nach da, oder welche Stelle wollen Sie denn?
Der hat es mir auch mit dem Edding mir angemalt, quasi auf dem Körper, so von hier nach da.
Krass.
Und dann fand ich aber ganz gut zur OP, als ich dann da erschien, also das ist, wird in einer kleinen Privatklinik gemacht in Kiel, was ich total super fand, super angenehm wirklich. Da meint aber mein Chirurg kurz vor der OP, dass er das nicht macht, weil das onkologische Risiko zu groß ist. Meint er, ja, der Kollege ist total nett, der hat auch mal so übereifrige Ideen, aber die Gefahr ist einfach zu groß, dass da irgendwo eine Krebszelle drin sitzt in dieser Brustwarze und dann rettet man die quasi. Und dann können sie sich weiter ausbreiten. Und deswegen wird die Brustwarze quasi komplett mit vernichtet werden. Genau, dann hatte ich meine Operation gehabt. Vor der war ich wirklich wahnsinnig aufgeregt. Also ich war unfassbar angespannt. Ich war nervös. Ich habe versucht, alles Mögliche zu organisieren, weil das ganze Thema für mich, also war das eh so eine permanente Veränderung am Körper wirklich darstellt. Und war das jetzt auch etwas war mit dieser Brust abschneiden, ohne etwas da irgendwie wieder ranzumachen, was ich halt vorher nicht so auf dem Schirm hatte, hat das mich halt echt mich belastet, mich sehr mitgenommen. Und es war auch einfach wieder so eine Blackbox gewesen, ähnlich wie Chemo, dass ich einfach dachte, ich weiß halt ja auch gar nicht, wie lange dauert denn das, bis ich danach wieder fit bin, bis ich irgendwas wieder machen kann. Und habe einfach auch sehr, sehr viel versucht, vorher hier zu Hause zu organisieren, von, keine Ahnung, putzen, einkaufen, was ich nicht was, irgendwie alles. Keine Ahnung, Kinder, Kleidergrößen schon mal kaufen, weil ein Kind gerade so ein Kleidergrößenwechsel ist und weiß ich nicht irgendwie was alles. Mhm. Also was halt irgendwie auch nicht immer alles anfällt. Ja, sodass ich dann echt froh war, als die OP irgendwann stattfand. Genau, dann als ich aufgewacht bin nach der OP, wurde mir das auch mit diesem Expander nochmal gesagt.
Also das hast du machen lassen in dieser OP?
Ja, das hat mich aber so ein bisschen überrascht. Ja. Weil wir hatten drüber gesprochen, aber ich war schon ein bisschen überrascht, dass mir jetzt das irgendwie wirklich implantiert wurde. Weil so richtig auf dem Schirm hatte ich das jetzt nicht gehabt. Also ich hatte jetzt nicht gefühlt so ein richtiges Aufklärungsgespräch mit, das machen wir jetzt und das sind hiervon aber auch die Vorteile und Nachteile und ich sage jetzt mal, hier unterschreiben Sie mal so jetzt im übertragenen ja. Sinne. Also ja. Ich war so ein bisschen überrascht halt irgendwie auch davon, aber dachte halt, ja gut, ist jetzt drin, nehme ich jetzt halt so mit hin. Aber deswegen war das halt einfach alles so unfassbar schnell und kurzfristig halt irgendwie dann war vor der OP. Und dann im Krankenhaus an sich habe ich mich schnell erholt, aber die Zeit im Krankenhaus war für mich mental nochmal echt anstrengend. Ich habe viel geheult in der Zeit, auch einfach, glaube ich, was wirklich alles nachkam aus den ganzen letzten Monaten, wirklich der ganze Stress, der so ein bisschen abfiel. Im Krankenhaus war man wirklich für sich allein, also gut, nicht alleine auf dem Zimmer, aber so für sich alleine, hatte seine Ruhe. Irgendwie konnte man die Gedanken mal ganz anders halt irgendwie ordnen. Und da, glaube ich, fiel bei mir ganz, ganz viel Stress einfach wirklich ab. Und parallel, ich sag mal, zu diesem Stress und zu diesem wirklich körperlichen, was war, kam mir aber noch die onkologische Angst hinzu. Das heißt, in der Operation wird ja auch erst getestet, sind da noch Krebszellen halt noch übrig, ja. Sind da mehr übrig als gedacht, sind da weniger übrig als gedacht. Weil vor der Operation hatte ich einen Ultraschall nochmal gehabt und da sah es so aus, als ob halt ein kleiner Herd in der Brust noch übrig ist, ein kleiner Krebsherd und zwei Lymphknoten sahen auch noch ein bisschen auffällig aus. Aber das so sicher kann man das halt wirklich erst sagen nach der OP. Das heißt, ich hatte wahnsinnig große onkologische Angst, was jetzt einfach auf mich zukommt in der nächsten Zeit. Dann wurde ich aus dem Krankenhaus entlassen nach 3 Tagen. Das klappte körperlich auch echt schon ganz gut.
Und du hattest also den Expander aber unter der Haut?
Genau, den sieht man auch nicht. Also man hat dann wirklich nur diese Narbe. Also ich hatte auch, das ist ja auch bei allen unterschiedlich, manche haben so eine Art Kompressions-BH nach der OP. Ich hatte einen Verband im Prinzip drum gehabt. Und genau, ich hatte diesen Expander, den sieht man auch gar nicht. Das ist einfach nur, das fühlt sich halt fest an unter der Brust.
Also keine Wölbung oder sowas?
Nee, genau, keine Wölbung. Und man hat ganz lustig einen kleinen Magneten, so einen Magnetstift mitbekommen. Und mit diesem Magnetstift kann man quasi den Port ausfindig machen unter der Haut, dass man dann wirklich weiß, da muss man ansetzen für eine Spritze, um diese Kochsalzlösung.
Aber das solltest du nicht selber machen, oder?
Nee. Also das sollte, glaube ich, auch nach der Bestrahlung erst stattfinden.
Okay, du hattest den also einfach nur drin, dass die nicht danach nochmal irgendwie aufmachen müssen, sondern dass du... Okay.
Genau, ich hatte diesen Expander drin, genau, damit man das dann alles schon vorbereiten kann für eine OP irgendwann mit Eingewebe. Genau, aber da wurde erstmal noch nichts mitgemacht. So.
Okay.
Und ich wollte auch anfangs, muss ich sagen, im Krankenhaus, ich wollte meine Narbe gar nicht sehen. Also ich habe da auch wirklich viel, ich sag mal, um meinen Körper getrauert, so nenne ich es jetzt mal so ein bisschen. Das war doch echt ziemlich emotional aufregend, muss ich wirklich sagen.
Ja.
Auch gerade, weil viele das nicht so verstehen. Viele meinen dann, also es meinen sie auch halt gut, wenn sie sagen, ja, Hauptsache, du bist gesund am Ende und ist doch nicht so wichtig. Aber ich dachte halt, boah, das ist aber halt einfach mein Körper, mit dem jetzt irgendwie krasse Änderungen passieren, die ich über mich ergehen lassen muss und über die ich überhaupt keinen Einfluss gerade habe. Sodass das halt echt doof war. Und mir da so manche Worte von einer Freundin mehr geholfen haben, die gesagt haben, das ist einfach richtiger Mist, was dir gerade passiert. Und das kann man auch gerade nicht schönreden. So. Und sowas hatte mir dann oft mehr geholfen als ein, ach, das wird jetzt irgendwie schon auch gut werden.
Ja, aber das ist ja wahrscheinlich, weißt du, das sind bestimmt Leute, die ja gesund sind, die sowas sagen und die ja auch Krankheit und so weiter ja nur kennen als vorübergehende Sache. Und die wissen das wahrscheinlich gar nicht besser.
Ja, das ist auch so eine Sache mit Krebs. Also generell mit den Kontakten, also ich finde, Krebs ist halt nicht nur was Negatives, sondern kann einen auch auf positive Weise sehr, sehr viel näher und enger bringen mit Freunden oder mit Personen, mit denen man vorher gar nicht so eng befreundet war, aber man jetzt einfach doch eine ganz andere Bindung irgendwie aufbaut. Ja. Das ist total nett. Also wirklich eine Art, ganz anderes Art Netzwerk, was wirklich entstehen kann. Und das finde ich sehr, sehr schön. Also, dass man auch wirklich so eine Krebszeit als was Positives in dem Sinne halt auch sieht. Genau, aber was auch zum Beispiel viele Außenstehende gar nicht so auf dem Schirm haben, ist, dass Krebs ja wirklich was Langfristiges ist. Im Zweifelsfall etwas, was ein Leben lang halt bleibt. Es heißt nicht wie ein Knochenbruch, wo man sagt, okay, der Knochen ist geheilt, zack, alles ist wieder gut, sondern man muss das ganze Leben lang im Prinzip Angst haben, dass ein Rezidiv kommen kann. Oder dass Metastasen sich noch bilden können. Und ja, mit dieser Angst muss man halt auch lernen zu leben, im Prinzip das ganze Leben.
Ja, aber das muss man lernen, genau, das hast du genau richtig gesagt.
Ja, Genau, und nachdem dann im Krankenhaus quasi erst diese ein bisschen emotionale Zeit war, wurde das besser bei mir ab dem Moment, als ich so eine Art, das nennt sich Spezial-BH bekommen habe, also quasi einen speziellen Mastektomie-BH, den man dann trägt, wenn dieser Verband halt ab ist. Und ab da ging es mir mental viel, viel besser, weil ich gemerkt habe, das fühlt sich ziemlich normal an und man sieht das von außen gar nicht, dass ich jetzt nur noch eine Brust habe. Mhm. Und das war für mich so ein bisschen wirklich der Wendepunkt gewesen mit, ach naja, so schlimm ist das ja vielleicht doch gar nicht. Und ich glaube, ich kann mich vielleicht so doch irgendwie ganz wohl fühlen. Mhm. Deswegen, das war für mich, glaube ich, ein ganz wichtiger Moment gewesen. Und mit diesem im Prinzip Spezial-BH bin ich dann auch nach Hause entlassen worden nach 3 Tagen, allerdings noch, oder nach 4 Tagen, allerdings noch mit Drainage. Also man hat ja nach der OP kriegt man so Drainagen, wo dann die Wundflüssigkeit noch drin abläuft. Und ich hatte unfassbar viel Wundflüssigkeit. Bei den meisten wird das gezogen oder kann das gezogen werden zur Krankenhausentlassung. Ich hatte viel zu viel halt wirklich noch drin. Also ich sag mal, ich glaube 30 bis 35 Milliliter dürfen pro Tag da durchlaufen. Ich hatte ungefähr, ich weiß es nicht, 200.
Oh, ungefähr. Das ist das Fläschchen voll.
Ja, genau. So. Das heißt, mir wurde gezeigt, wie man Drainagen selbst wechselt, die Flaschen. Und ich musste alle paar Tage nach der Krankenhausentlassung immer noch zurückgehen, um quasi den Stand checken zu lassen, um von einem Arzt aber auch gucken zu lassen, ob das jetzt irgendwie infektionsgefährdet ist, die Einstichstelle vom Schlauch in der Haut und ob die gezogen werden darf, muss oder nicht. Mhm. So, das ging noch 2 Wochen noch weiter, wirklich nach der OP. Und 2 Wochen danach wurde dann gesagt, okay, jetzt wird die gezogen. Ich hatte eigentlich immer noch so 60 bis 70 Milliliter pro Tag statt 30, also nicht immer noch zu viel. Ja. Aber da meinte der Arzt, der mich auch operiert hat, der war mir echt super nett auch gewesen. Also mit allem ganz, ganz herzlich wirklich da. Der meinte, dass die aber trotzdem halt gezogen werden soll, weil einfach sonst die Gefahr für Infektionen zu groß ist. Im Nachhinein, glaube ich, weiß ich, dass ich aufgrund dieses Expanders so viel Wundflüssigkeit hatte, weil anscheinend mein Körper diesen Expander wahnsinnig schnell eingekapselt hat. Mhm. So, aber dazu komme ich später nochmal. So, und dann wurde nach 2,5 Wochen wurde die Drainage gezogen. Und dann habe ich aber auch gemerkt, dass ich noch Wundflüssigkeit hatte. Die hat sich dann unter dem Körper, also unter der Brust aber halt gebildet. Das heißt, ich hatte dann, es sah irgendwann aus wie eine zweite Brust. Durch diese Flüssigkeit einfach darunter. Mhm. Das hat sich halt wirklich gewölbt, die Haut. Die Haut hat sich wahnsinnig, ich sag mal so, musste sich super schnell dehnen, also wurde geschuppt. Also es war im Prinzip, als wenn dieser Expander aufgepumpt worden wäre, nur dass das halt einfach Wundflüssigkeit unter der Haut halt war.
Hast du das gemerkt? Hat das wehgetan irgendwie?
Ja, also es hat halt gespannt. Also die Haut hat halt wahnsinnig gespannt, weil die quasi innerhalb von Tagen sich halt wirklich geweitet hat. Und ich hatte wirklich so wie Dehnungsstreifen auch gehabt.
Ach, auf der Haut. Krass. Hm.
Ja, dann hatte ich kurz vor Weihnachten war das, also die OP hat Mitte November stattgefunden. Hm. Und dann hatte ich kurz vor Weihnachten, hatte ich noch so eine rote Stelle bekommen auf der Brust, in der Mitte, so in der Narbe, wo auch die Frage stand, ob das eine Infektion ist. So. Das heißt, dann durfte ich Antibiotikum nehmen über Weihnachten. Oh. Was aber im Endeffekt nichts gebracht hat. Also wahrscheinlich war das auch eine Reaktion meines Körpers auf den Expander.
Also hat sich die Naht geöffnet oder?
Nee, hat sich nie, aber das sah aus wie ein Ausschlag so ein bisschen. Also einfach eine rote, eine keine Ahnung, Hühnerei-große rote Stelle einfach auf der Haut, so am Rand der Narbe, aber im Prinzip so eigentlich in der Körpermitte.
Ja.
War das gewesen. Wo ich bei 3 Ärzten war, also was auch einfach immer unfassbar viel Rennerei jedes Mal wieder bedeutet. Die alle so ein bisschen ratlos waren. Ja, dann hat mir die eine Antibiotikum verschrieben. Dann hat das aber über Weihnachten, wie gesagt, nicht so wirklich was gebracht. Dann meinte der andere Arzt, der mich operiert hat, dann jetzt einfach erstmal so lassen, mit ein bisschen Quarkwickel quasi mal gucken, einfach irgendwie kühlen, einfach so ein bisschen abwarten. Das habe ich auch gemacht und irgendwann wurde das auch tatsächlich ein bisschen besser. Aber es hat halt auch ein paar Wochen wirklich gedauert. Und man weiß ja halt nie, ist das jetzt eine Infektion? Passiert da irgendwas im Körper?
Also ja, na klar, du bist ja jetzt schon wieder verunsichert, ne? Hat das wehgetan? Also eine Entzündung tut ja auch immer so ein bisschen weh. Hast du das gemerkt? Hat dich das irgendwie...
Also es hat ein bisschen gejuckt.
Okay.
Das ja, aber jetzt nicht unfassbar doll.
Ja, ja.
Genau, aber ein bisschen vielleicht gejuckt. So, und dann hatte ich eigentlich im Dezember zwischen den Feiertagen sollte mein sogenanntes Planungs-CT für die Bestrahlung stattfinden. Mhm. Also, ach, und ich bin jetzt gerade gesprungen über einen ganz wichtigen Punkt, nämlich die 3. Champagnerflasche. Genau. Und zwar eine Woche nach der OP hatte ich meine OP-Nachsorge gehabt Und da kam mein Mann wieder mit zu dem Gespräch, weil ich da zumindest gehofft hatte, das pathologische Ergebnis bekomme aus der OP. Mhm. Heißt, in der OP wird ja wirklich das ganze Gewebe, was entnommen wurde, wird histologisch, pathologisch untersucht, ob da irgendwo noch Krebszellen drin sind. So. Ich ging ja davon aus, aufgrund des letzten Ultraschalls, dass da ein paar Krebszellen noch drin sind, aber ich wusste es natürlich halt nicht genau. So, und deswegen ging wieder hin zu dieser OP-Nachsorge. Und da haben wir völlig überraschend das Ergebnis pathologische Komplettremission bekommen. Oh. Das heißt, es gibt keine aktiven Krebszellen mehr, sowohl in der Brust als auch in den Lymphknoten.
Boah, das war bestimmt eine totale Erleichterung für dich.
Super. Also in Lymphknoten, im letzten Ultraschall, ich hatte da zu einem Zeitpunkt eine Erkältung gehabt, eventuell lag das auch damit zusammen, ich weiß es nicht. So, aber das heißt, das war eine wahnsinnige Erleichterung. Mhm. Es gab keine wirklich Krebszellen. Also wir haben wirklich echt, ich glaube, zu Hause wirklich geheult vor Freude. Oh. Darauf haben wir die dritte Champagnerflasche, die beste quasi gekauft. Und ja, das waren die besten Nachrichten wirklich des Jahres. Weil im besten Falle heißt das, dass ich krebsfrei bin, aber mein Arzt meinte auch, man soll mit dem Begriff krebsfrei wäre eher vorsichtig, weil das man im besten Falle bin ich das, aber man weiß es natürlich halt nie genau. Mhm. Das heißt, ich kriege ja trotzdem jetzt halt noch weiter Therapie, um einfach dafür zu sorgen, dass ich hoffentlich halt wirklich krebsfrei bin, wenn nicht irgendwelche letzten Zellen halt noch zerstört werden. Und wenn man nach 5 Jahren, das ist ja diese offizielle Wartezeit quasi, wenn bis dahin sich nichts Neues gebildet hat, geht man ja offiziell als krebsfrei, auch wenn das natürlich auch nichts heißen muss fürs Leben lang. Aber deswegen sage ich immer ungern, ich bin krebsfrei, sondern ich nenne es halt wirklich mal lieber mit dieser pathologischen Komplettremission.
Ja. Aber das würde ja dann auch bedeuten, dass du, dass dir die zweite Chemotherapie erspart bleibt, oder?
Exakt, genau. Das heißt, die zweite Chemotherapie, mit der ich schon gerechnet hatte, die fiel jetzt dadurch wirklich vom Tisch. Und das war natürlich auch super.
Ja, das heißt, du hast wirklich das Chemoende gehabt.
Ja, genau. Ich habe wirklich das Chemoende gehabt, aber das habe ich natürlich so halt erst im Nachhinein erfahren. Aber ja, das waren unfassbar tolle Neuigkeiten, wo man wirklich grinsend durch die Stadt läuft und am liebsten wirklich jeden umarmen möchte und einfach sich unfassbar sich halt wirklich freut.
Ja.
Also das war wirklich, wirklich toll.
Und das hast du sozusagen so zu Weihnachten erfahren?
Nee, das habe ich, das müsste Ende November schon gewesen sein. Okay. Also das war, ich glaube, eine Woche nach der OP war das gewesen.
Ja.
Also das war in der Zeit immer da, als ich die Drainage im Prinzip noch hatte drin. Das war in dieser Zeit parallel gewesen.
Ja, okay.
Genau. Aber das war halt trotzdem das beste Weihnachtsgeschenk, haben wir gesagt. Also das, was wir uns natürlich wünschen können.
Ja.
Genau. Genau, und als quasi nach der OP, als dann das mit der pathologischen Komplettremission rauskam, ging das nochmal ins Tumorboard und das Tumorboard sollte halt nochmal entscheiden, ob ich Bestrahlung bekomme oder nicht. Und das Tumorboard hat entschieden, dass ich noch Bestrahlung bekomme, was ja einfach halt üblich ist, weil ich befallene Lymphknoten noch hatte. Also ganz ursprünglich.
Ja, ja.
Und genau, das Tumorboard sagt aber nur, dass ich Bestrahlung kriege und wie viel Bestrahlung ich bekomme, das macht dann wiederum die Strahlentherapie. Das heißt, da war ich dann, wird kurz vor Weihnachten gewesen, hatte mein erstes Vorgespräch gehabt und hatte dann zwischen den Feiertagen, hatte ich das sogenannte Planungs-CT gehabt. Das heißt, da wird genau ein CT quasi der Brust gemacht, um wirklich im Prinzip zu schauen, was da halt Sache ist als Vorbereitung für die Bestrahlung.
Die dann im Januar starten sollte.
Genau, die sollte im Januar starten, in der ersten Januarwoche. Genau, dann wurde sie verschoben um eine Woche, weil gesagt wurde, ich habe diesen Expander und das müssen die Physiker erst nochmal richtig berechnen, welche Strahlendosis ich jetzt genau wie bekomme, weil das mit dem Expander wohl anscheinend nicht so was ganz Übliches ist.
Das wussten deine Ärzte aber nicht, die dir den gesetzt haben.
Nee. So, dachte ich ja, okay, kein Problem, dann warte ich halt noch eine Woche länger. So, ja. Dann sollte die Bestrahlung an einem Montag starten und dann kriege ich Freitagnachmittag, weiß ich nicht, 15 Uhr ungefähr, kriege ich einen Anruf aus der Strahlenklinik von der am Tresen dort, der Frau, die meinte, ja, ich gebe mir mal den Chefarzt ans Telefon. Ich dachte so, oh Gott, was ist denn jetzt hier los? Er meinte, ja, wir müssen die Bestrahlung absagen. Oh. Also, oh Gott, was? Ja, die haben sich diesen Expander nochmal angeschaut, den ich ja implantiert habe. Er hat sich das in Ruhe angeschaut. Alle Kollegen haben sich das in Ruhe angeschaut, die sie dort haben. Sie können mich nicht ruhigen Gewissens bestrahlen, weil dieser Expander hat einen Metallkern, also weil der dieser Port da drin hat. Also er meinte nur, die Beschaffenheit des Expanders macht es irgendwie zu gefährlich und wie die Gefahr einer sogenannten Streustrahlung ist irgendwie da. Und jetzt muss man erst weiter entscheiden, wie weiter vorgegangen wird.
Oh Gott.
So, das heißt, die ganze Planung war quasi alles wieder hinfällig gewesen. Und dann meinte er, naja, er trifft sich nächste Woche Montag, also quasi am nächsten Wochentag, trifft er sich mit dem Arzt, der mich auch operiert hat, mit dem, ich sag mal, Onkologen-Chirurgen und wird sich das von dem nochmal alles erklären lassen, was ich da implantiert bekommen habe, damit man dann weiter überlegen kann, wie es weitergeht. Mhm. Meinte ich, was heißt denn das? Also was sind dann meine Optionen? Ist dann die eine Option, dass ich noch eine Operation brauche, damit der Expander wieder rauskommt? Meinte er, ja, das ist eine Option. Ich so, okay, gut. Ja, mit den Nachrichten wurde ich erstmal ins Wochenende entlassen. Und war wahnsinnig wirklich frustriert und dachte, das kann doch wirklich echt nicht wahr sein. So, jetzt dachte ich, jetzt läuft alles, jetzt habe ich meine pathologische Komplettremission, jetzt soll das letzte Kapitel quasi angetreten werden und jetzt kommt nochmal so ein Schlenker, sage ich mal. Dann habe ich am Montag den Anruf bekommen von dem Strahlentherapeuten, der meinte, er hat sich nochmal alles erklären lassen vom Onkologen und es ist wirklich so, der Expander muss raus. So.
Du hattest aber zu der Zeit noch diese, sowieso schon diese entzündete Stelle, oder?
Genau.
Die war noch nicht weg, die hattest du noch.
Ja, so ein bisschen hatte ich die noch. Die war also nicht doller geworden, tendenziell eher ein bisschen weniger geworden, aber so ein bisschen war die noch da gewesen.
Und auch die Wundflüssigkeit unter der Haut, hattest du?
Ja, die bleibt tatsächlich einfach.
Ach so.
Genau.
Okay.
Also die löst sich wohl auf nach, keine Ahnung, Monaten, manchmal auch Jahre. Also das kann wirklich, wirklich dauern. Aber die geht jetzt anscheinend nicht von heute auf morgen weg. Genau, das heißt, ich hatte diese Wundflüssigkeit, die quasi aussah wie eine kleine zweite Brust. Mhm. Und diese rote Stelle hatte ich noch gehabt.
Okay,
ja. Genau, und dann meinten sie, ich brauche noch eine Operation. Ich dachte, oh, das kann doch wohl nicht wahr sein. Und man muss ja auch wieder sofort in seinen Organisationsmodus verfallen und sagen, okay, was sind jetzt für Schritte notwendig? Ja. Mit wem muss ich telefonieren? Was muss ich jetzt klären? Welche Termine sind jetzt normale dafür nötig? Weil so eine Operation, die ist ja nicht von heute auf morgen gemacht. Da braucht man wieder ein Vorgespräch, man braucht wieder irgendwelche Blutwerte. Also da gehört ja noch pipapo noch alles zu. Und dann meinte er, ja, ich telefoniere quasi mit dem Onkologen, der mich operiert hat und der erklärt mir alles halt weiter. Mit dem habe ich auch telefoniert, der war auch total nett, hat sich auch entschuldigt. Er meinte, sowas hat er noch nie bisher gehabt in seiner ganzen Laufbahn, weil Expander eigentlich, soweit er auch wusste und ich auch gehört hatte, extra dafür da sind, dass sie bestrahlt werden dürfen, im Gegensatz zu Silikon. Und ich hatte erst gedacht, ob ich vielleicht einen Behandlungsfehler hatte, also im Sinne von, ob ich vielleicht einen Expander bekommen habe, der nicht bestrahlt werden durfte. Aber meine beiden Onkologen haben mir danach gesagt, dass Expander eigentlich alle gleich aufgebaut sind. Also die unterscheiden sich ein bisschen in Form und Größe, aber die sind von der Grundstruktur alle gleich und haben auch alle diesen Portkern. Also dieser Portkern war ja anscheinend das Problem bei der Sache,
ja,
weil das Metall da drin die Strahlung quasi abwenden sollte oder streuen sollte. Aber anscheinend haben das wohl alle. Also ich weiß es wirklich nicht, woran es lag. Es könnte sein, dass es einfach nur mangelnde Kommunikation war zwischen den beiden Abteilungen, Onkologie und Strahlentherapie. Aber ich weiß es halt nicht.
Ja.
So. Also es sagt ja auch kein Arzt, ich bin jetzt daran schuld.
Nee, klar nicht.
Genau. So, und dann hatte ich Mitte Januar die zweite OP gehabt, bei der Expander wieder rausgenommen werden sollte. So, und zu der OP hatte ich mir gesagt, okay, ich glaube, das soll jetzt ein bisschen ein Zeichen sein, weil nach der ersten OP hatte ich überraschend schon gedacht, boah, ich fühle mich eigentlich mit der einen Brust wohler als gedacht. Das heißt, das ganze Thema Eigengewebe, vielleicht will ich das gar nicht, beziehungsweise ich will mir das erstmal durch den Kopf gehen lassen. Und der Expander hätte auch nicht ewig drin bleiben dürfen. Also mein Onkologe sagte, nach einem Jahr ungefähr sollte der halt ausgetauscht werden. Das heißt, ich habe mich generell nach der ersten OP immer so ein bisschen unwohl gefühlt, weil ich dachte, boah, so ein bisschen überrascht wurde ich jetzt schon mit diesem Ding und vielleicht ist das aber gar nicht das, was ich jetzt möchte für mich und meinen Körper.
Ja.
Und vielleicht möchte ich jetzt erstmal ohne Brust glücklich werden und kann, glaube ich, vielleicht auch so am glücklichsten werden. Das heißt, die zweite OP war im Nachhinein für mich, glaube ich, gut, weil da dieser Expander rauskam und ich mich mit dieser zweiten OP mich bewusst dafür entschlossen habe, jetzt quasi erstmal brustlos, also nur mit einer Brust, glücklich zu werden. Das war für mich ein ganz, ganz großer Schritt, aber auch einer, den ich vor der ersten Operation niemals gedacht hatte, weil ich da immer dachte, definitiv, ich will einen Wiederaufbau haben.
Ja.
Und jetzt nach der ersten OP halt wirklich erst dachte, vielleicht will ich das gar nicht, beziehungsweise auch vielleicht ist es mir das gar nicht wert, so, weil das mit Eigengewebe ist unfassbar aufwendig. Und jetzt im Nachhinein sehe ich ganz viele Ergebnisse davon, wo ich denke, das überzeugt mich aber jetzt auch nicht von den Ergebnissen, muss ich so sagen. Das sieht wirklich manchmal aus wie ein Flickenteppich, wie ein Flickenteppich ohne Brustwarze, sage ich mal so. Mhm. Und dann dafür eine OP zu haben, die ungefähr viermal so lange dauert wie eine Mastektomie, ist es mir halt irgendwie nicht richtig. Also im Moment halt zumindest noch nicht wert.
Ja, na und ich meine, zwischendurch will man ja auch irgendwann wieder gesund sein, ne? In seinen normalen Alltag zurückkommen und so eine neue OP, dann wieder eine Vollnarkose. Und das ist ja totale Strapaze für den Körper.
Mhm. Genau, Darm ist generell interessant. Bei der ersten OP, die Mastektomie an sich, die war für den Körper an sich gar nicht so anstrengend. Was mir viel mehr zu schaffen machte, war diese Axilla-Dissektion. Das heißt, dass mir die Lymphknoten entfernt wurden. Also 12 Stück wurden mir rausgenommen. Mhm. Und meine Achsel ist halt immer noch taub und hatte auch nach der OP eher so wie Art Phantomschmerzen gehabt, dass sich die Haut mal so ein bisschen wie gereizt ungefähr angefühlt hatte. Und hat einfach, genau, taub ist zum Teil und hat auch leichter wehtut. Also das merke ich auch wirklich bis heute. Also das hat viel mehr Auswirkungen, sage ich jetzt mal.
Kannst du denn den Arm wieder richtig hoch machen und so?
Das kann ich inzwischen. Also ich habe vor der Operation auch so onkologischen Sport gemacht, was mir sehr, sehr gut getan hat. Was ich jetzt gerade nur so ein bisschen sein lassen muss, weil wir bei 2 Tage vor Weihnachten unser Auto nach einer Panne abgebrannt ist auf der Autobahn. Deswegen, genau.
Aber das hatte ich bei dir, glaube ich, auf Instagram gelesen und ich dachte, was ist das für ein Horrorfilm?
Ja, dachte ich auch, ja, jetzt.
Um Gottes Willen. Stimmt, du hattest ein Bild, wo das Auto so in Flammen steht, ne?
Ja, das ist uns genau auf der A24 in Brandenburg war das schon gewesen, ist das passiert. Genau, aber ging alles wirklich gut aus, aber deswegen haben wir jetzt gerade noch kein neues Auto. Das heißt, ich komme einfach gerade nicht so leicht zu diesem onkologischen Sport halt hin. Beziehungsweise weiß halt nicht, ob ich das schon fahrradfahrmäßig so schaffen würde. So, deswegen kann ich den jetzt gerade leider nicht mehr so machen, wie ich ihn halt vor der Operation halt quasi gemacht habe. Aber dieser onkologische Sport, der ist halt auch extra dafür da, diese Trainingstherapie, um halt auch Bewegungseinschränkungen sowohl vorzubeugen als auch zu reduzieren nach einer Operation und halt genau sich besser zu fühlen. Also ich glaube, das wird auf Dauer auch wieder sehr, sehr gut tun, wenn ich das mal wieder anfangen kann.
Ja, zurück zur OP.
Ja, genau. Und dann hatte ich die zweite OP genau gehabt, wo ich dann gesagt hatte meinem Arzt, ich möchte jetzt erstmal nichts anderes in meinem Körper drin haben, nachdem ich jetzt dieses Fiasko mit dem Expander hatte. Mhm. Ich möchte auch kein Silikon drin haben, was er mir nämlich erst empfohlen hat, damit man quasi die Haut, die sich jetzt durch die Wundflüssigkeit sich automatisch geweitet hat, dass man die quasi hätte erhalten können für einen späteren Wiederaufbau mit Eigengewebe.
Ach, dann hätten die dir einfach ein kleines Silikonkissen eingesetzt?
Genau. Okay. Genau, das war sein Vorschlag gewesen. Ja. So. Fand ich auch total nett, wirklich vom Mitdenken. Aber ich war da wirklich an dem Punkt, dass ich dachte, nee, will ich nicht. Ich habe jetzt so viele Probleme gehabt mit dieser einen Sache. Wer weiß, was ich jetzt mit einem Silikonkissen für Probleme bekomme. Mit einem Expander, das sind Probleme, die meine Onkologen beide gesagt haben, hatten sie noch nie im Leben halt irgendwie gehabt. Und trotzdem passierte das. So, und deswegen jetzt will ich wirklich alles raus haben. Jetzt möchte ich eine Narbenstraffung ganz gerne haben, um dann wirklich versuchen, glücklich zu werden. Weil nach der ersten OP, ich sag mal auch ein Grund, dass ich mich so wohl gefühlt habe ohne Brust, war der Punkt, dass die Narbe sehr glatt, ich sag mal sauber und gerade aussah. Und ich wirklich dachte, das ist in Anführungsstrichen eine schöne Narbe. Also ich habe mir das vorher immer sehr wulstig irgendwie vorgestellt und sehr halt unschön, sag ich mal. Mhm. Aber ich fand das für eine Narbe, sag ich mal, relativ ästhetisch so. Und das war ein Grund, dass ich dachte, ich glaube, ich kann mich so langfristig anfreunden und glücklich werden. So. Und deswegen wollte ich in der zweiten OP auch ganz gerne wirklich eine Narbenstraffung wieder haben. Deswegen für den Expander Entnahme an sich hätte gar nicht die ganze Narbe wieder geöffnet werden müssen, aber halt um das quasi alles wieder gerade und hübsch zu machen, wurde halt die ganze Naht noch einmal aufgeschnitten.
Hat das der plastische Chirurg gemacht?
Nee, das hat der Onkologe gemacht.
Okay. Hm.
Also der mich auch beim ersten Mal operiert hat. Ja. Das war die gleiche Person gewesen.
Okay.
Genau. Und der hat mich dann operiert Mitte Januar. Und das hat auch alles super geklappt. War natürlich so ein bisschen Déjà-vu in der gleichen Klinik. Auch die Schwester meinten, sie kennen wir doch noch. Und ich, ja, da bin ich wieder. Das war ganz lustig. Aber die zweite OP war körperlich kein Vergleich zur ersten. Also ich war viel schneller wirklich wieder fit nach der Narkose, aber auch wirklich im Krankenhaus und auch zu Hause. Also das war viel, viel schneller. Auch die Drainage konnte gezogen werden nach 2 schon. Mhm. Also das war die Drainage. Deswegen glaube ich wirklich der Grund für meine viele Wundflüssigkeit, weil in der zweiten OP kam heraus, dass ich nach 2 auch schon ohne Bestrahlung hatte ich eine Kapselfibrose 4. Grades schon entwickelt.
Oh.
Also es ist die stärkste Form einer Kapselfibrose, die es gibt.
Ach, dein Körper wollte das Ding wieder loswerden.
Der wollte dieses Ding anscheinend wirklich nicht haben. So, und deswegen denke ich mir jetzt im Nachhinein, war es gut, dass der Expander wieder rauskam. sowohl, dass dieser Fremdkörper draußen ist, aber auch, dass ich jetzt wirklich mit dieser Narbe halt, glaube ich, glücklich werden kann. Aber das hätte ich halt vor der ersten OP halt niemals gedacht. Trotzdem hätte ich mir natürlich diesen Zwischenschritt mir gerne erspart. Ja, aber im Nachhinein, glaube ich, war es gut so, dass es gekommen ist, wie es kam.
Ja. Oh mein Gott. Hast du dann, nachdem das also auch relativ schnell verheilt ist und du ja dann auch wieder zu Hause warst und so weiter, konnte denn die Bestrahlung dann noch durchgeführt werden?
Ja, genau. Tatsächlich, ja. Mhm. Also ich hatte dann, ich glaube, 2 Wochen nach der OP ungefähr, hatte ich mein neues Planungs-CT gehabt, wo auch da die aus der Radiologie meinten, ja, sie kennen wir ja schon, wenn ich, ja, hier bin ich wieder, weil das, glaube ich, auch nicht ganz üblich ist. Und dann ich ungefähr 3 Wochen nach der OP, also Anfang Februar oder Mitte Februar, vielleicht waren es 4 Wochen, ungefähr so gewesen, startet dann die Bestrahlung. Und ich kriege 28 Stück, also quasi das volle Programm, in Thoraxwand und Lymphabflusswege, also Axilla Level 1, 2 und 3. Also das heißt, die Lymphabflusswege, es gibt, glaube ich, 3 verschiedene Wege quasi. Und da wird quasi alles bestrahlt, was halt nur geht, um halt wirklich genau irgendwelche späteren Fernmetastasen zu vermeiden. Genau, und in der Bestrahlung bin ich jetzt auch gerade noch drin. Also jetzt, heute hatte ich meine 17. gehabt, 17 von 28.
Und das ist täglich, ne? Täglich, wo du da...
Ja, genau, das ist täglich, genau. Ja, das ist täglich. Für mich von der Distanz super praktisch. Ich laufe 10 Minuten hin. Also auch im Nachhinein, also dieser Hauskauf, was wir anfangs machen wollten, dass der nicht stattfinden konnte, war eigentlich super praktisch wirklich, weil so wie wir wohnen in der Stadt, ich kann zu allen Ärzten fußläufig hingehen.
Ja.
Egal welcher Arzt, egal welche Klinik, egal genau Strahlentherapie, ich bin überall ein paar Minuten zu Fuß und das ist halt unfassbar praktisch. Genau.
Ja, das glaube ich.
Auch jetzt eine Bestrahlung.
Das heißt, du hast also seit 31.05., wo du die erste Chemo bekommen hast, hast du durchgängig irgendwelche krassen Baustellen und neue Überraschungen in deinem Leben gehabt.
Das stimmt. Also eigentlich schon seit dem Staging, kann man sagen. Wahnsinn. Also eigentlich so ein bisschen, finde ich, immer seit der Diagnose,
ja,
die ja genau kurz nach Ostern halt war. Also seit Mitte April ist dieser quasi Ärztemarathon. Genau, und der hört jetzt Ende März auf. Und auch die Bestrahlung, muss ich sagen, die haut bei mir echt nochmal ganz schön rein. Weil ich muss jetzt sagen, ich habe so ein kleines, also jetzt langsam geht es, aber so ein kleines Motivationstief. Also ich glaube, diese zweite OP, dass ich die mental annehmen musste, und damit klarkommen musste, also im Sinne von, ich muss die Situation jetzt so nehmen, wie sie halt ist und ich muss das Beste daraus machen und ich muss jetzt wieder alles vorbereiten, aber auch nachbereiten, auch im Sinne von, wann werde ich ungefähr ausfallen, wann brauche ich Oma, Opa zum Helfen, wie lange muss mein Mann sich schon wieder Urlaub nehmen, ungeplant, wie lange, keine Ahnung, kann er im Homeoffice auch noch ein bisschen mithelfen. Das sind ja alles Sachen, die man ja mit planen muss, besonders halt mit 2 kleinen Kindern. Ja. Und das erfordert so viel mentale Kapazitäten. Also generell Krebs ist etwas sehr, sehr Unplanbares. Aber ich selbst bin ein Mensch, ich brauche Struktur und Planung. Also einfach diese ganze Krebszeit ist quasi völlig entgegen meiner Natur, was alleine halt schon viel Kraft kostet. Und jetzt einfach wirklich, dass die Bestrahlung halt verschoben werden musste und erst die zweite OP stattfinden musste. Ich glaube, das hat so das letzte Päckchen innere Kraft gekostet, sodass jetzt irgendwie in der Bestrahlung einfach so ein bisschen, zumindest zum Teil anfangs, die Luft so ein bisschen raus, weil ich wirklich dachte, ich habe jetzt Bock auf Pause, ich will, dass es mir langsam besser geht. Ich habe es nach der zweiten OP auch so langsam wieder mit dem Joggen angefangen. Ich wollte das jetzt wieder auch weiter aufnehmen und ich möchte jetzt nicht schon wieder, dass es mir schlechter geht und ich schwächer bin. Ja, also das war jetzt schon die letzten Wochen nochmal ziemlich anstrengend. Also ist es auch immer noch. Aber jetzt gerade läuft es so ein bisschen besser. Also die erste Woche, die war wirklich so ein bisschen uff, auch gerade bei einer ersten Woche. Es ging auch direkt mit los mit Nebenwirkungen. Ich hatte Schwindel irgendwie ab dem ersten Tag. So ein bisschen irgendwie Kreislaufprobleme. Einfach wahnsinnig schlapp, also was man als erstes so als Fatigue wirklich auch beschreiben würde. Hautjucken hat irgendwie ab dem dritten Tag angefangen, wo ich dachte, oh Gott, ich bin in Tag 3. Wie soll denn das bitte jetzt nach 28 Malen halt irgendwie so werden? Aber dann hatte ich am ersten Wochenende hatte ich eine Creme bekommen, die man speziell nur bei Bestrahlung benutzen darf, weil man darf ja sonst wirklich nur Wasser auf die Haut kommen lassen. Man darf kein Duschbad, kein Deo, kein Parfum, kein nichts rankommen lassen. Am besten nur Baumwolle tragen, einen Trockentupfen, wenn man sich gewaschen hat. Und diese Creme hat aber wahnsinnig gut geholfen am Wochenende. Und jetzt seitdem ist es so ein bisschen besser, würde ich sagen. Und jetzt kommt auch so ein bisschen die Motivation zurück. Und jetzt kommt so langsam der Kämpfergeist wieder, dass man sagt, okay, jetzt noch die letzten Wochen durchhalten.
Ja.
Und dann ist erstmal Pause. So.
Ich habe auch schon mal gehört, dass man sich so Seidentücher da reinlegen kann, also direkt an die Haut ran, dass das ein gutes Gefühl sein soll.
Idee. Das kannte ich noch gar nicht. Gute Idee vielleicht.
Also jetzt hast du quasi noch 11 Tage, in denen du da jetzt noch zur Bestrahlung musst. Und dann bist du erstmal fertig. Das heißt, du kannst dann die nächste Flasche Champagner kaufen?
Also dann ist die sogenannte Akuttherapie fertig, genau. So, dann geht ja meine Antikörpertherapie, geht trotzdem noch weiter bis zum Sommer. Aber dann ist die Akuttherapie ist dann halt erstmal durch. Und dann fahre ich im April für 3 Wochen auf Anschlussheilbehandlung, also quasi auf Reha.
Wo fährst du dahin?
An die Nordsee. Ich wollte ganz gern in Wohnortnähe bleiben. Also ich möchte ohne Kinder fahren, aus verschiedenen Gründen. Aber deswegen halt in Wohnortnähe bleiben, dass mein Mann mich mit den Kindern besuchen kann am Wochenende. Und da wollte ich jetzt einfach halbwegs seine Nähe für bleiben. Und deswegen habe ich Glück und einen Platz an der Nordsee bekommen. Und da geht es im April hin. Ich habe zwar noch einen riesengroßen Berg von Papierkram, Bürokratie, die noch auf mich wartet noch dafür. Das hört ja wirklich niemals auf. Aber ja, genau, da bin ich jetzt in der Planung gerade dafür drin.
Ja, vielleicht ist das auch ganz gut, wenn du ohne Kinder fährst und dann wirklich unter der Woche mal dich total auf dich konzentrieren kannst, ne?
Genau, ja, das hoffe ich auch, genau. Und ich fotografiere ja auch gerne so hobbymäßig. Also ich habe mir auch vorgenommen und das Thema jetzt aber auch sehr vernachlässigt die letzten Monate, eigentlich Jahre, seit ich so ein bisschen Mutter geworden bin. Und habe mir auch vorgenommen, auch einfach so dieses Hobby mal auch so ein bisschen dort mehr.
Das ist auch total entschleunigend. Also da spreche ich total aus Erfahrung. Darauf
Genau, ich meine Kamera mit, alle Objektive, noch Stativ und dann, darauf freue ich mich so.
Und dann ist ja auch der Frühling da und dann hast du da hoffentlich total schönes Wetter.
Genau. Das war jetzt so ein bisschen noch kompliziert noch zu planen mit der Anschlussheilbehandlung, weil das im Prinzip um die Antikörpertherapie, die findet ja weiterhin halt statt. Jetzt war die Frage, kann das da stattfinden oder drumherum planen? Das war so ein bisschen schwierig gewesen beim Onkologen in der Kommunikation. Ich glaube, ohne jetzt super nah doll drauf eingehen zu wollen, aber da kam nochmal sehr viel Frust jetzt nochmal auf, weil nicht so viel Kooperationsbereitschaft erst war. Aber genau, jetzt wird das halt nämlich so geplant, dass quasi um die Antikörpertherapie herum ich halt fahre. Also dass nicht die Genau, dass der Reha-Aufenthalt quasi angepasst wird an meine abschließende Antikörpertherapie. Genau. Und das ist jetzt aber auch nochmal halt viel Planung, so die jetzt stattfand und stattfindet. Genau.
Lass uns mal darüber sprechen, wie du dir das vorstellst in Zukunft. Also wenn du das alles hinter dir hast und deine Antikörpertherapie auch zu Ende ist, kannst du dir vorstellen, dann wieder arbeiten zu gehen? Oder wie willst du dein Leben gestalten danach?
Also auf jeden Fall möchte ich wieder arbeiten gehen, weil auf die Arbeit hatte ich mich wahnsinnig doll gefreut, schon vor dem Krebs. Die gibt mir jetzt auch im Krebs wirklich einen großen Motivationspunkt, auf den ich mich freuen kann. Ich habe einen super netten Chef, der immer wieder nachfragt, wie es mir geht.
Oh, schön.
Der Vorstandsvorsitzende von dem ganzen 5000-Leute-Laden hat sich bei mir mehrmals auch persönlich per WhatsApp erkundigt, wie es mir geht. Auch gesagt, wir freuen uns auf dich, wenn du wiederkommst, aber nimm dir alle Zeit der Welt, die du brauchst, um wieder gesund zu werden. Aber wir warten hier auf dich, egal was ist. Und das finde ich so nett. Und deswegen, darauf freue ich mich wirklich sehr. Wann ich wieder anfange zu arbeiten, weiß ich noch nicht genau. Das muss ich jetzt noch so ein bisschen gucken. Weil die ganze Krebstherapie, das ist ja nichts, wo man sagt, ich sag mal mit dem Finger schnippst und morgen geht's mir besser oder nächste Woche so. Das dauert ja halt.
Genau, da bist du gesund und du bist wieder die Alte wie vorher, ne? Das ist ja
genau so. Ich sag mal, zum Teil will ich auch nicht komplett die Alte wieder werden. Ich sag mal, ich möchte so ein bisschen jetzt mehr mein Leben genießen, nenne ich es jetzt mal. Ich möchte so ein bisschen versuchen, den Alltag zu entschleunigen. Ich glaube, das sagt sich immer leichter, als es getan ist, aber ich möchte es trotzdem wirklich probieren. Ich sag mal, an so ein paar Stellschrauben zu drehen. Deswegen, klar, ich freue mich wieder so ein bisschen auf mein altes Leben, aber ohne komplett mein altes Leben nochmal so leben zu wollen, sage ich jetzt mal. Aber also auf jeden Fall, diese pathologische Komplettremission hilft wahnsinnig doll, dass ich mir wirklich sage, ich habe jetzt wirklich ein Leben 2.0 und das startet jetzt halt wirklich seit der OP. Und ja, deswegen, das möchte ich mit Arbeit auch wieder nutzen. Ich weiß halt noch nicht genau, wann ich wieder anfange zu arbeiten, aber ich bin jetzt so in ersten Gesprächen mit meinem Arbeitgeber gerade schon auch gewesen. Und die sind auch super flexibel dort. Und jetzt müssen wir einfach mal schauen, wie es weitergeht. Aber ja.
Das heißt, also deine Krebserkrankung hat dich ja doch ganz schön gezwungen, deine Komfortzone zu verlassen und dein Leben irgendwie neu auszurichten, ne?
Total, genau. Aber deswegen, Sachen verschieben sich, Sachen, ich sag mal, ändern sich. Auch, ich sag mal, an so Kleinigkeiten denkt man auch zum Beispiel gar nicht, die einem auch vielleicht noch gut getan hätten. Zum Beispiel sowas wie, deswegen Fotos machen mir auch einfach viel Spaß. Sowas wie ein Glatzenshooting habe ich einfach überhaupt nicht dran gedacht. Nachher ärgere ich mich, dass ich sowas zum Beispiel nicht gemacht habe. Aber nächste Woche habe ich mir zum Beispiel organisiert ein Narbenshooting, also wo quasi meine Mastektomie-Narbe möchte ich quasi fotografieren lassen. Und ich glaube, das ist auch was, was mir persönlich sehr helfen kann, mich mit meinem neuen Körper besser anzufreunden. Und darauf, das ist einfach so eine Kleinigkeit, darauf freue ich mich wahnsinnig doll nächste Woche.
Das spreche ich auch aus Erfahrung, weil ich mache ja sowas auch.
Genau, du machst das ja selbst auch.
Und ich merke auch wirklich, wie das den Frauen gut tut. Also von daher ist das total toll, dass du dich dazu entschieden hast, das zu machen und dass du da auch wirklich Nägel mit Köpfen gemacht hast und Termin gemacht hast. Und da bin ich gespannt. Ich hoffe, du erzählst mir, was das für dich gebracht hat. Da würde ich mich sehr freuen.
Sehr gerne, das mache ich. Sehr gerne. Ja, ich bin auch echt gespannt drauf. Ist dann natürlich jetzt in der Bestrahlung, aber ich dachte, gut, das heißt, man muss jetzt ein bisschen retuschieren und ich sag mal, kleinen Sonnenbrandschäden wegretuschieren und die ich habe so Edding-Kreuze quasi auf der Haut für die Bestrahlung. Die muss man auch so ein bisschen wegmachen. Aber ich wollte es ganz gerne jetzt machen, weil auf der einen Seite weiß ich jetzt nicht, wie doll meine Haut durch die Bestrahlung noch verbrannt wird. Das heißt, wie lange es auch einfach eventuell danach dauert, bis meine Haut quasi wieder normal aussieht. Das kann ja auch halt lange dauern, dann bin ich ja noch weg auf Reha, erstmal noch für 3 Wochen. Und ich dachte, auch von den Haaren ist das, glaube ich, jetzt auch ganz gut, weil ich jetzt in dem Sinne noch keine richtige Frisur wieder habe. Also ich sehe jetzt noch nicht komplett gesund wieder aus, aber so, dass man, ich sage jetzt mal, das glaube ich, das halbwegs vernünftig aussieht auf dem Kopf. Aber ich glaube einfach, für mich jetzt ein ganz guter Zeitpunkt ist halt deswegen jetzt diese Fotos zu machen.
Ja, absolut. Wenn sich das für dich jetzt richtig anfühlt, dann ist es auch für dich jetzt richtig. Und wer weiß, vielleicht bleibt das ja auch gar nicht dein letztes Shooting. Also ich meine, der Körper verändert sich ja trotzdem ja auch weiter. Und
das stimmt.
Das wirst du dann merken, ob du das nochmal für dich so brauchst. Also ich finde das ganz großartig, dass du das machst.
Schön.
Liebe Birgit, jetzt haben wir so lange gesprochen und ich finde das total toll, dass du das alles so mit uns teilst, dass du auch so ausführlich erzählt hast, was bei dir in dem letzten Jahr passiert ist. Gibt es noch irgendwas, was du vielleicht der ein oder anderen Hörerin oder ein oder anderem Hörer mitgeben möchtest?
Vielleicht auf sich selbst zu hören, immer aufmerksam zu sein. Also ich sag mal, in der ganzen Krebszeit finde ich, man muss wahnsinnig viel mitdenken, aber das lohnt sich halt auch am Ende, also ich bin einfach selbst gerne informiert, auch was mein Krebs angeht, was mir aber auch hilft, damit umzugehen. Aber auch das ganze Thema mit der Brustabnahme, ich sag mal jetzt nicht nur auf Ärzte zu hören, sondern auch wirklich auf sich zu hören, sich Zeit zu nehmen und halt auch zu sagen, man kann sich halt auch echt ändern. Also wie es wirklich bei mir war mit der Brustabnahme, dass ich mich jetzt wahnsinnig wohl, glaube ich, so fühle, was ich vorher nie gedacht hätte. Und dass manche Sachen einfach die Zeit wirklich bringt. Und dass Krebs in dem Sinne auch nicht immer nur negativ sein muss, sondern einen auch wahnsinnig viele neue Erfahrungen bringt, auch positive Erfahrungen bringt. Man, wie gesagt, mit Freunden und Familie weiter zusammenwächst mit vielen. Und genau, auch das Beste einfach versucht, aus dieser Zeit zu machen.
Ja. Das hast du gut gesagt. Liebe Birgit, ich würde vorschlagen, wir beide bleiben in Kontakt und ich danke dir für dieses Gespräch und freue mich wieder von dir zu hören.
Vielen, vielen Dank für deine Einladung. War sehr, sehr angenehm gewesen.
Ich hoffe sehr, dass auch diese Folge für dich wertvoll war und du einige Dinge für dich selbst mitnehmen konntest. Alle Infos zu mir und meiner Arbeit findest du auf www.franziska-günther-fotografie.de. Schau dich auch gern auf www.schönundstark.de um und informiere dich über Schön und Stark Frauen mit Krebs, ein Fotoprojekt für mehr Selbstliebe. Auf dieser Seite findest du auch alle Infos über unsere Schön und Stark Einzelshootings, dem Schön und Stark Fotoevent und den Podcast Lebe selbstvoll. Teile gerne diese Folge mit deiner Familie und deinen Freunden und hilf so dabei, den Podcast Lebe selbstvoll weiter in die Welt zu tragen. Lass mir auch super gerne 5 Sterne da und teile deine Gedanken und Erfahrungen zu dem Thema auf Instagram @franziska-günther-fotografie mit mir. Ich wünsche dir alles Liebe, lebe selbstvoll, deine Franziska.